Informationsmagazin A bis Z Spezial. Heute mit dem Spezialthema Literatur und Richard Schäfer aus der Redaktion auf die Ohren. Herzlich willkommen zu A bis Z Spezial, dem Informationsmagazin zum Thema Literatur. Mein Name ist Richard Schäfer, ich trage die Verantwortung für diese Sendung und freue mich, dass Sie eingeschaltet haben. Heute möchte ich Ihnen einen Thüringer Autoren vorstellen, einen jungen Autoren, der bei mir in der Sendung Thüringen liest schon einmal einige Texte vorgelesen hat und ich habe ihn eingeladen, heute in die Sendung zu kommen. Die Sendung habe ich vorproduziert, das Gespräch mit ihm aufgezeichnet. Ich begrüße jetzt Ronny Thon im Studio. Herzlich willkommen, Ronny. Schön, dass du da bist. Wir haben uns schon mal kennengelernt beim Thüringen liest und damals gab es irgendwann den Wunsch von uns beiden, dass wir uns mal hier in einer Sendung treffen und wir dein schriftstellerisches Leben ein bisschen unter die Lupe nehmen. Du bist seit einigen Jahren Schriftsteller geworden und ich würde gern von dir wissen, wie hat das angefangen? Wer hat bei dir den Grundstein gelegt, dass du gesagt hast, jetzt fange ich an zu schreiben?
Ja, hallo erstmal. Ich bin der Ronny und bin auch ganz glücklich, dass ich heute hier sein darf und mich auch mal ganz kurz vorstellen darf. Ja, wie hat das angefangen? Ich überlege da auch immer und frage mich immer, gab es da so einen Impuls? Gab es irgend so einen Anfang? Das fing halt bei mir quasi in der Schule an damals. Wir hatten in der 5. Klasse kreatives Schreiben. Da war ich auch gar nicht so gut. Da war ich irgendwie wahrscheinlich zu gehemmt, wenn man da wirklich in dem Alter mal irgendwas schreiben soll. Weil wir haben auch vorher gar nicht so viele Kurzgeschichten gelesen. Jetzt hieß es plötzlich, schreib mal eine Kurzgeschichte. Also es war auch ein bisschen schwierig. Und dann ab der 6. Klasse dann wurde gar nicht mehr geschrieben in der Schule. Und man hat dann nur so ein bisschen so Fanfiction geschrieben, wie man heute sagt. Also ich bin ein ganz großer Star Trek-Fan und da habe ich so ein paar Sachen mal geschrieben. Ganz amateurhaft, kann man sich halt gar nicht mehr anschauen. Und das ging dann erst wieder los, so ab der 12. Klasse dann im Gymnasium. Also ich habe dann nach der Realschule, bin ich dann gewechselt, hab mein Abi dann gemacht. Und da fing es dann wieder an mit dem Schreiben. Das hat mir auch sehr großen Spaß gemacht. Ich musste dann mal eine Geschichte schreiben und hatte gar keine Idee, wusste gar nicht, was ich machen sollte. Und da war der Welttoilettentag an dem Tag. Da habe ich dann eine Geschichte geschrieben, wo jemand sich von seiner Lieblingstoilette verabschiedet, weil er wegziehen muss. Und die kam relativ gut an in meiner Klasse. Bei der Lehrerin gar nicht so, aber bei meinen Mitschülern kam das eigentlich ganz gut an. Und da hat sich das bei mir verfestigt und dann später nach der Schule habe ich irgendwann einfach wieder geschrieben, habe dann wirklich Kurzgeschichten geschrieben, weil ich dann auch Autoren gelesen habe, wie Murakami zum Beispiel, und bin dann in eine Autorengruppe gekommen in Mühlhausen, der Mühlhaus Autorenkreis, der noch aus so einem alten DDR-Schreibzirkel entstanden ist. Und da habe ich dann wirklich regelmäßig dann geschrieben und dann auch vor Leuten dann vorgelesen.
Und das ist ja nicht irgendein Zirkel, der trägt den Namen Louis Firnberg. Und ich habe gelesen, da hat also die Frau Firnberg, hat da quasi das grüne Licht gegeben, dass genau, man diesen Namen tragen darf. Das ist ja auch eine Rarität sozusagen.
Ja, das war was ganz Besonderes. Die Gruppe wurde in der 50er Jahre gegründet von Manfred Thiele in Mühlhausen. Da wurde auch sehr früh schon umbenannt. Also man hat sich von dem Zirkel aus ein bisschen gelöst vom Namen. Dann wurde der Kontakt hergestellt und hat man diesen Titel als Ehrennamen dann verliehen bekommen. Da war die Witwe dann in Mühlhausen. Und ich habe auch mal seine Tochter kennengelernt. Das ist ja auch eine Kunsthistorikerin und die habe ich auch mal getroffen, mich mit ihr so ein bisschen unterhalten und die hat das auch ganz toll gefunden, dass es die Gruppe noch gibt.
Also das ist natürlich auch so eine gewisse Verpflichtung, da in dieser Richtung ein bisschen zu arbeiten oder diesen Namen auch so aufrechtzuerhalten, ne?
Ja, ist eine große Ehre. Wir sind ja auch in Mühlhausen die einzige Gruppe dieser Art und es gibt auch nur noch ganz wenige Gruppen, die aus diesen Schreibzirkeln hervorgegangen sind. Eigentlich ist das so die einzige Gruppe, die mir bekannt ist, die so noch existiert. Also wir haben immer mal versucht, auch mal andere irgendwie zu suchen. In Berlin gibt es, glaube ich, noch ein paar.
Was sind denn das für Menschen, die in dieser Gruppe da zusammenarbeiten?
Es sind mittlerweile fast alles Personen, die auch wirklich eigene Veröffentlichungen vorweisen können. Zum Beispiel beim Teleskop Verlag. Die meisten sind aus Mühlhausen, ein paar sind auch so drumherum aus der Gegend. Profi ist jetzt in dem Sinne noch keiner, aber wir sind alle sehr schreibbegeistert und wir tauschen dann uns auch aus. Ich bin mittlerweile auch der Vorsitzende von der Gruppe. Und, wir stellen unsere Projekte vor, reden auch über andere Bücher, was uns so inspiriert. Wir sind wirklich eine kleine, aber sehr lustige Gruppe und jeder hat da so seine eigenen Bereiche, die er da schreibt, zum Beispiel Lyrik oder so biografisches Schreiben.
Wie können denn die Mühlhäuser Bürgerinnen und Bürger von euch Kenntnis nehmen oder von euren Erkenntnissen profitieren?
Also im Internet haben wir unsere Website, also Mühlhäuser Autorenkreis. Da findet man uns, da gibt es auch dann die E-Mail. Man kann dann auch mich anschreiben. Ich bin bei Instagram, ich bin bei Facebook. Wir haben bei Facebook auch unsere Gruppe. In meinem Roman danke ich auch meiner Gruppe. Also da steht auch nochmal der Name drin. Also jedes Jahr machen wir auch eine Lesung in Mühlhausen, in Buchladen. Und das, also beim letzten Mal hatten wir sehr, sehr viele, viele Gäste, sehr viele Zuhörer. Vielleicht müssen wir beim nächsten Mal sogar eine größere Location nehmen.
Und ist ja Mühlhausen sehr bauernkriegsgeprägt. Vor allem im letzten Jahr. Habt ihr darauf Bezug genommen oder gibt es da Erzählungen, Geschichten, die ihr in eurer Arbeit da mit verarbeitet habt?
Wir hatten es vor, aber es hat da nicht so richtig geklappt. Es ist tatsächlich interessant, die Gruppe hat mal Mitte der 80er Jahre eine Anthologie veröffentlicht und wälzte den Stein dennoch. Das war zu DDR-Zeiten, das war natürlich ein ganz interessantes Thema. Da ging es dann um Münzer und Luther und da sind auch sehr viele Texte drin, was man jetzt auch nicht so oft in der DDR hatte, wo es dann auch um den christlichen Glauben ging.
Also eine Gruppe, die nach wie vor aktiv ist und wo du also auch so ein bisschen Inspiration, Förderung bekommen hast.
Ja, früher hieß das ja so der Zirkelleiter, der hat dann praktisch den Leuten so ein bisschen das Schreiben beigebracht. Wir sind ja alles Leute, die das schon so ein bisschen können und wer dann neu dabei ist, die brauchen auch keine Angst zu haben und ich sage immer noch ein bisschen was so aus meinem Bereich immer der Literaturwissenschaften, weil ich das ja auch studiert habe und da freuen sich immer alle, wenn ich da so ein bisschen was davon weiß und ihnen das so ein bisschen näher bringen kann.
So, nun könnte man ja annehmen, aufgrund dieser literarischen Vorkenntnisse, dass du dann nach dem Gymnasium, nach dem Abitur in diese schriftstellerische Laufbahn einsteigst, aber nein, du steigst in die Altenpflege ein. Genau. Das ist ja nun eine 180-Grad-Wende. Warum? Was hat dich denn dazu bewogen?
Das ist auch eine sehr gute Frage. Ist halt schwierig, direkt nach der Schule zu studieren. Man braucht ja auch ein bisschen Geld, man braucht ein bisschen die Sicherheiten. Man ist ja auch noch sehr jung und hat von vielen Dingen eigentlich überhaupt noch keine Ahnung. Viele haben zu mir gesagt, ich bin wie ein Altenpfleger. Da habe ich auch mal gefragt, ja, wie ist das so? Und da habe ich es dann halt mal ausprobiert, freiwilliges soziales Jahr. Dann gleich dann noch mal ein halbes Jahr Bundesfreiwilligendienst. Und da habe ich dann doch so ein bisschen für mich gewusst, das könnte was sein für dich. Mach das mal weiter und dann halt die Lehre. Und so waren ja alle mit mir zufrieden. Und dann habe ich das noch 2 Jahre gemacht. Und es hat mein Leben sehr bereichert. Ich will es nicht missen. Es ist eine sehr, sehr schwere Arbeit. Man freundet sich mit Personen an, mit Bewohnern, die irgendwann sterben. Das ist einfach so. Man hat zum Beispiel eine Woche Urlaub und dann muss man sich halt erstmal erkundigen, wer gestorben ist zum Beispiel. Das trifft einen dann natürlich auch, weil bei zum Beispiel Bewohnern war man, also wie der Enkel eigentlich. Und meine Großeltern waren sogar auch in der Einrichtung. Also da hatte ich immer meine Großeltern bei mir. Meine Oma ist sogar 102 geworden. Das hat mich auch erstaunt. Ich hoffe, ich habe das ein bisschen geerbt. Also auch gute Pflege, also so schlimm können wir ja nicht gewesen sein, wenn sie so alt dann geworden ist. Es hat das Leben halt wirklich bereichert, aber nach 7 Jahren wollte ich dann halt dann auch was anderes machen. Und viele haben auch zu mir gesagt, du willst das Abi nicht umsonst gemacht haben. Und sie haben halt schon immer so auch gesagt, dass ich auch so rüberkomme wie jemand, der vielleicht nochmal eher so die Schulbank drücken will, der eher was anderes machen will.
Aber trotzdem haben dich diese 7 Jahre geprägt. Ich meine, das sind ja auch Schicksalsschläge, die man hinnehmen muss. Wie hast du denn das verkraftet, wenn man hinkommt und dann fehlen wieder 2, mit denen man vielleicht 1-2 Jahre eine gute Beziehung hatte oder eine Bindung aufgebaut hat?
Ja, es hat mich wirklich sehr geprägt, vor allem auch mein Rücken. Also manchmal merke ich das noch heutzutage. Ja, vom Menschlichen. Es hieß halt immer, nimmt es nicht mit nach Hause. Es wurde ja auch immer in der Ausbildung dann auch besprochen. Das hat man auch so gemacht. Man entwickelt auch dann so einen ganz eigenen Jargon. Man entwickelt auch so einen ganz eigenen Lifestyle als Altenpfleger, damit das nicht so an einen rankommt, weil wir auch manche hatten, die das nicht so geschafft haben, die dann auch eher weggegangen, entweder in anderen Einrichtungen oder die haben komplett den Beruf gewechselt, kannte ich auch ein paar. Bei mir ging es dann eigentlich, weil man das dann irgendwann akzeptiert hat, weil wenn jemand gegangen ist, eine Woche später war der nächste Bewohner da. Das war dann vielleicht nicht der nächste liebe Opa, sag ich mal in Anführungszeichen, aber man hat sich dann dran gewöhnt, auch das Personal hat ständig gewechselt, da musste sich auch erstmal dran gewöhnen. Ich kannte so viele Leute, die mir sehr, sehr wichtig waren an der Arbeit, die dann halt einfach irgendwann die Einrichtung dann auch gewechselt haben. Und da war man auch sehr traurig. Das denkt man immer gar nicht so, weil wir wirklich ein richtiges Team sind. Also in der Altenpflege braucht man das, sonst funktioniert das nicht. Und wenn dann jemand weggeht, muss man das auch erstmal so ein bisschen verdauen.
Wenn man so vielseitige Gäste ins Studio einlädt, in eine Sendung einlädt, dann hat man als Moderator auch immer das Problem, welche Musik spielt man dazu? Das habe ich diesmal einfach gelöst. Ich habe Ronny gebeten, mir einige Titel herauszusuchen, die zu seinem Leben, zu seinen Aussagen hier passen. Und da muss ich gestehen, habe ich einige Sachen neu kennengelernt, von denen ich vorher nichts gehört hatte. Der erste Titel heißt I'm Living und ist von Lavrore. Lavrore war ein Musikprojekt des kalifornischen Künstlers Rein Joseph Karazaya. Und er wurde durch das Leben in Island inspiriert und die Musik wird den Genres Postrock, Elektronika und Ambient zugeordnet.
Leave it.
Das war Lo Roa und ich setze das Gespräch mit Ronny Thun fort. Dann hast du dich entschieden, ein Studium aufzunehmen. Und das ist natürlich ein völliger Bruch zu dem Leben vorher. Jetzt auf einmal freies Studentenleben, um das mal, ja, mal so zu sagen. Und du hast dich für Literatur und Geschichte entschieden.
Genau. Im Bachelor waren das die Kurse, also Literaturhauptfach und Literaturnebenfach.
Das sind natürlich auch schöne Sachen, die man da erstmal studieren kann. Wahrscheinlich von der Pike auf. Ja, Literaturgeschichte von Anfang bis zum Ende und in allen Facetten, Lyrik und so weiter und so fort. Ja,
an der Uni Erfurt ist es sehr schön zu studieren. Also das muss ich wirklich auch sagen. Und gerade bei Geschichte war ich hochzufrieden. Ich habe Weltgeschichte machen können im Bachelor. Da hatten wir so die Bereiche Europa, Nordamerika. Nordamerika ist praktisch immer USA gewesen. Und Westasien, Nordafrika. Und da hat man einen sehr schönen Überblick. Wir hatten ganz tolle Dozenten, auch wirklich weltweit anerkannte Experten für ihren Bereichen, wie Omar Kamil oder Michael Pfeiffer. Und da hat das sehr, sehr viel Spaß gemacht, dort zu studieren.
Trotzdem hast du zwischendurch immer wieder mal zur Feder gegriffen, um das mal jetzt poetisch auszudrücken, und hast geschrieben. Hast du dazu noch neben deinem Studium Schreibkurse oder in dieser Richtung Fortbildungen wahrgenommen?
Also sehr viel hat mir da immer diese Gruppe geholfen in Mühlhausen. Da hat man so ein paar Sachen immer gelernt, auch vor allem was so Lesungen anbelangt. Und an der Universität Erfurt gibt's ja auch im STUFO, also Studium Fundamentale, was man ja dann auch studieren kann, wo man aus anderen Bereichen dann Kurse bekommt. Da gibt's halt auch einen Schreibkurs. Und den habe ich damals belegt bei Frau Julia Kuhlewatz, deren Verlag ja im Moment in aller Munde eigentlich ist, und sie hat mich dann auch quasi dort entdeckt, wenn man so will. Ich war dann auch mal in ihren Schreibkurs an der VHS, wurde ich da immer mal so eingeladen und durfte ich mich auch mal vorstellen. Und in Mühlhausen bemühe ich mich auch gerade im Moment an unserer VHS auch einen Kurs geben zu können. Das wäre dann auch kreatives Schreiben.
So, da hast du also dann angefangen zu schreiben, und dann ist es ja bei den Schriftstellern, wenn man jetzt hier stapelweise Manuskripte hat, irgendwann möchte man ja mal raus und möchte mal drucken und möchte mal verlegen. Da muss man einen Verlag suchen, da muss man jemanden finden, der das druckt und so. Wie bist du dabei vorgegangen? Du bist bei Frau Kuhlewatz geblieben.
Ja, das hat sich da sozusagen gesichert. Es ist ein extrem hartes Business. Also Ich will jeden ermutigen, das zu machen, aber es ist ein extrem hartes Business, weil wenn man Musiker ist, wenn man gut ist, da klappt das schon immer irgendwie mit den Engagements und so, und auch als Schauspieler hat man dann auch meistens so seine Connections. Verlagswesen kann relativ hart sein. Es ist auch eine sehr schöne Kunstgattung natürlich, liebe Literatur. Es ist halt manchmal sehr anstrengend, da überhaupt die Kontakte herzustellen. Wer das schon mal versucht hat, der kennt diese E-Mails. Danke, dass Sie dran teilgenommen haben. Viel Glück beim nächsten Mal. Es ist halt einfach so, da muss man durch. Und da war ich sehr, sehr froh, halt auch diese Person kennenlernen zu dürfen. Der Verlag war damals noch gar nicht gegründet. Sie hat das ein bisschen schon angekündigt und hat halt gesagt, vielleicht hat sie hier so ein paar Talente entdeckt, wo sie sich dann meldet. Und sie hat sich tatsächlich bei mir gemeldet. Da ging es um eine Kurzgeschichte. Auf der Website gibt es so eine Rubrik, das ist die Literatur. Da wird jeden Monat ein Autor vorgestellt. Und da war schon mal der Kontakt da. Und dann habe ich 2022 habe ich meinen ersten Roman geschrieben. Also meinen ersten Roman, der dann auch wirklich veröffentlicht wurde. Den habe ich dann irgendwann dorthin geschickt. Und ja, der Rest ist Geschichte, wie man so schön sagt. Es hat dann geklappt.
Der ist also verlegt worden. Und wie erfolgreich? Oder woran misst du den Erfolg dieses Romans? Vielleicht so rum.
Ja, ich war erstmal froh, das Buch dann überhaupt in Händen halten zu dürfen. Das ist ja auch immer nicht so ganz sicher. Wenn man was schreibt, weiß man ja nicht, was wird jetzt draus. Na, also wenn man jetzt den Brown ist oder Sebastian Fitzek, dann weiß man, das wird veröffentlicht. Bei uns weiß man das halt noch nicht so. Es ist halt ein Independent-Verlag. Es ist ein ganz toller Independent-Verlag. Er hat ja letztes Jahr den Deutschen Verlagspreis erhalten. Da bin ich auch ganz stolz darauf, dass ich da Teil von dieser Kolibri-Familie bin. Wir nennen uns immer so. Und ja, Erfolg, ein paar Exemplare wurden verkauft. Ich habe auch mehrere Lesungen gehabt, zum Beispiel auch in Berlin auf der drittgrößten Buchmesse Deutschlands. Und hier ist natürlich noch so ein bisschen der Spaß im Vordergrund und dass man halt einen Einstieg hat. Mhm. Weil wenn man sich für Stipendien bewirbt, wenn man sich für irgendwelche Stadtschreiberposten bewirbt, braucht man sozusagen als Qualifikation eine Buchveröffentlichung und die habe ich halt. Und darauf lässt sich aufbauen und dann schauen wir mal, was die Zukunft so bringt.
Aber du bist schon mit diesem mit der Einstellung rangegangen, reich werden kann man dadurch nicht, aber berühmt.
Ja, gerne auch beides. Schauen wir mal, ich bin für alles offen. Ja, es ist ein sehr schwieriger Weg.
Es ist ein steiniger Weg.
Ja, man hat es jetzt auch gemerkt, zum Beispiel, manche Bücher werden dann erst später richtig erfolgreich. Ja. Wir haben das jetzt mittlerweile, es gibt eine sehr beliebte Serie über zwei Eishockeyspieler, die man bis vor kurzem gar nicht gekannt, jetzt will das jeder lesen. Das ist dann halt manchmal so in der Kunst, man muss sehr lange dranbleiben. Als Altenpfleger kenne ich das, dass man da auch wirklich ein ganz, ganz hartes Fell man sich da wachsen lassen muss. Da kommen sehr viele Sätze, also jetzt von den Bewohnern natürlich nur, die dann eher negativ sind und es dauert sehr lange, bis die einen mögen. Und so gehe ich eigentlich auch an die Verlage dran. Ja? Also irgendwann werden sie mich mögen, irgendwann werden mich die Kritiker richtig kennenlernen und dann schauen wir mal.
Also du hast jetzt nochmal zurück zu deinem Studium. Da kommt ja das eine Buch mit rein, da geht es um Filmkritik. Filmkritik hat dich jetzt bewogen, aus dem Literatur- und Geschichtsstudium nochmal eine Abbiegung zu nehmen.
Genau, so kann man das sagen. Also ich habe meinen Master dann noch gemacht an der Universität Erfurt in transkultureller Geschichtswissenschaft. Hat auch sehr viel Spaß gemacht, angefangen in der schwierigen Corona-Zeit. Und da habe ich mir gesagt, weil ich habe im Studium mich mit ganz vielen Filmen vor allem beschäftigt, habe auch meine Masterarbeit darüber geschrieben und möchte jetzt sehr viel so in den Bereich Filmgeschichte gehen, Kulturgeschichte gehen. Und um da wirklich die Basics zu bekommen, um da wirklich auch den Überblick mir eigentlich selbst zu verschaffen, habe ich dann gesagt, mach noch mal einen zweiten Masterstudiengang, habe ein bisschen Geld gespart, mehr sage ich dazu nicht. Und in Jena studiere ich seit 2023 im Masterstudiengang Kunstgeschichte und Filmwissenschaften. Kunst hat mich auch schon immer sehr interessiert und halt vor allem jetzt die Filmwissenschaft. Es ist sehr, sehr schwierig, man muss sich da wirklich richtig reinhängen, wenn es dann um die Filmanalysen geht. Das ist was ganz anderes, als jetzt die Filme als historische Quellen zu betrachten oder auch bislang einfach ins Kino zu gehen und sich da begeistern zu lassen von den Filmen. Aber bis jetzt habe ich relativ gute Noten, es macht Spaß und will dann meine zweite Masterarbeit schreiben und dann schauen wir mal, wie es dann weitergeht.
Also hast du dann alle Möglichkeiten, zwei Master, ja. Kannst also überall einsteigen und die Schriftstellerei ist dann auch noch da. Trotzdem möchtest du ja irgendwo beruflich da erstmal irgendwo dich etablieren können.
Ja, ich halte mir da alle Optionen offen. Promotion ist natürlich eine Möglichkeit, Stiftungen, Museen, Archive spielt da auch eine sehr große Rolle, habe ich auch ein bisschen Erfahrung aus dem Praktikum, vielleicht auch bei Verlagen, bei Buchläden, dann natürlich auch bei Zeitschriften, bei Magazinen, auch teilweise natürlich im Filmbereich. Dann auch als Autor, ein großer Traum von mir ist es auch, Drehbücher zu schreiben. Das wäre auch eine gute Möglichkeit. Es ist heute einfach nicht so, es ist nicht so einfach heutzutage. Da muss man sich auch ein bisschen durchkämpfen. Und ich nehme mir das jetzt das vor. Es geht bald los mit den Bewerbungen und ich blicke erstmal optimistisch in die Zukunft und bereite mich jetzt nicht darauf vor, irgendwann als Taxifahrer zu arbeiten. Ist auch ein sehr schöner Beruf, aber ich kann nicht Auto fahren.
Was war denn eigentlich dein Berufswunsch als Kind? Was wolltest du als Kind werden?
Ich wollte tatsächlich Wissenschaftler werden.
Echt?
Jetzt gar nicht irgendwie, dass ich jetzt gesagt habe, ich will Biologe werden oder irgendwas. Ich wollte einfach Wissenschaftler werden, weil ich war ein ganz großer Dino-Fan und habe mir da gedacht, dass ich vielleicht irgendwie Dinosaurier irgendwie neu entdecken kann. Und ich wollte unbedingt Wissenschaftler sein. Superheld wollte ich auch gerne sein. Kann man ja beides machen. Batman ist ja auch mehr oder weniger beides. Kurioserweise mochte ich dann die Naturwissenschaften gar nicht in der Schule, als es dann so in der 5. Klasse dazu kam. Da war es dann die Geschichte, also gleich ab der 5. Klasse Geschichte. Und da habe ich eigentlich schon in dem Alter gesagt, ich möchte gerne Historiker mal werden. Ich habe mir natürlich auch nicht denken können, was das eigentlich bedeutet, Historiker zu sein, aber ich habe damals schon gesagt, das würde ich gerne machen und hat ein bisschen gedauert, aber irgendwann hat es dann geklappt.
Der zweite Titel ist von Acid House Kings. Acid House Kings ist ein in den Mitte der 1980er Jahre in Chicago entstandenes Subgenre der Hausmusik. Es ist vor allem durch den Klang von Synthesizern geprägt. Seven Days ist ein Songtext. Er handelt von Gefühlen der Desorientierung und der Suche nach Zeit mit Zeilen wie My head was heading south and I couldn't find the time.
stuck in the night. And I was going to the places and all, but I couldn't find the time. I couldn't find the time. Oh, baby, I couldn't find the time. 7 days is just a start.
Ronny Thon ist heute Gast im Studio und das ist ein sehr bewegtes Leben, was du bisher geschildert hast und natürlich auch interessant. Aber jetzt zur Schriftstellerei zurück. Du hast jetzt natürlich, ich hatte es vorhin schon mal angedeutet, stapelweise Manuskripte zu Hause rumliegen. Zwei sind schon veröffentlicht. Das eine war der Filmkritiker. Und jetzt hast du aber noch ein neues hier liegen.
Ja, also das ist eine Erzählung. Letztes Jahr erschien die Anthologie Wie tief hinab reicht das Erinnern von Julia Kulewatz herausgegeben in ihrem Verlag Kuya. Das ist eine Anthologie, die ist auch sehr interessant, wenn man sich für Erfurt auch interessiert, weil da sind hauptsächlich Autoren aus Erfurt drin versammelt. Ich habe eigentlich mit so den weitesten Weg gehabt von Mühlhausen aus und die Anthologie kam sehr gut an. Wir sind jetzt im Moment, glaube ich, in der zweiten oder dritten Auflage vielleicht sogar. Ich will jetzt nicht zu hoch stapeln, aber auf jeden Fall zweite Auflage schon. Und da sind auch tolle Illustrationen drin von Sarah Sturmbaum. Das ist eine ganz talentierte Künstlerin. Die hat halt dann zu jeder Geschichte hat sie dann ein Gemälde angefertigt. Das interessiert mich dann natürlich auch als angehender Kunsthistoriker, wo ich mich da nicht unbedingt als Kunsthistoriker dann noch nicht bezeichnen möchte. Und da ist meine Geschichte Oktopusträume enthalten.
Mhm. Kannst du da was vorlesen?
Ja, sehr gern. Oktopusträume. Wie sehr ich auch danach suchte, die Ruhestätte der Person, die ich am meisten liebte, blieb mir verborgen. Durch Reihen des Friedhofs wandelnd, fand ich dort nichts weiter vor als ewige Ruhe, ohne jedwede Funktionalität. Letzte Begegnungsorte, einer identisch mit dem anderen, mit Ausnahme von Größe, Farbe und Form des Grabsteins, plus eingraviertem Namen und Blumenschmuck, aber allesamt eintönig aufgrund ihrer Bedeutung als Trauersymbole. In meinem Kopf entfaltete sich eine traurige Melodie. Mimi, die Person, die ich suchte, wäre in diese Session der Trübseligkeit sicher mit einem Summen eingestiegen. Feeling Blue. Mit der Zeit akzeptierte ich die grablose Existenz meiner großen Liebe. Aber eine unbeantwortete Frage ließ mir keine Ruhe. Zu jedem Zeitpunkt pochte diese tief in mir drin. Sogar beim Masturbieren dachte ich daran und es passierte rein gar nichts bei mir. Dann hörte ich von jemandem, der mir helfen könnte. Ein enger Freund erklärte mich für verrückt. Er machte sich gerade Tee. Ob diese Sinnsuche wirklich nötig sei, fragte er mich und gleichzeitig auch seinem Teebeutel, da sein Blick mich mied. Ja, antwortete ich. Es gehe ja um den Sinn meines Lebens. Wie könne das nicht nötig sein, wollte ich wissen. Anstatt mir etwas zu entgegnen, ging er zum Mülleimer und wurde sein Abfall los. Mir ging es doch um nichts anderes, dachte ich still und heimlich und bat ihn schließlich darum, mir auch einen Himbeertee aufzubrühen. Während eines Workshops zum Thema kreatives Schreiben war ich Mimi das erste Mal begegnet. Später sollten sich viele Menschen bei mir erkundigen, ob mir nie etwas Seltsames an ihr auffiel. Was für eine abscheuliche Frage. Das Einzige, was mir auffiel, war die Tatsache, wie gut Mimi mir tat.
Auf Ronnys Musikliste steht jetzt der Titel Ironic von Alanis Morissette und danach gibt er einen weiteren Einblick in sein literarisches Schaffen.
Isn't it ironic? Don't you think? It's like breaking on your way on day to free high. And what it means, dead by your eyes. To just hit and take. And who would have thought you'd figures? Just to play it safe. Was afraid to ride back to shoot. Isn't it ironic? Don't you think? A little too ironic, and yeah, I really do. Oh,
Ronny Thon ist heute bei A bis Z Spezial Literatur zu Gast und er ist aus Mühlhausen. Er wird jetzt noch zwei Stücke vorlesen aus seinem Repertoire, und zwar die Geschichte Eine Schichtnacht und Kirschkuchen.
Eine Schichtnacht. Ich muss dir was sagen. Bei diesem Satz lächelte sie vielleicht. Eventuell verzog sie schräg das Gesicht, als sie es mir mitteilte. Ich sah dieses Gesicht, obwohl es sich um eine Textnachricht handelte. Doch ich erkannte deutlich diese Mixtur aus Haselnussaugen, dem kleinen Leberfleck auf der rechten Wange und der Hochnäsigkeit, die ihr Antlitz zu dem machten, was mich seit Monaten verfolgte. Jedenfalls schrieb meine Kollegin mir eine Botschaft, in der es hieß, sie wolle mir etwas sagen. Vor dem Altenheim, in dessen Eingeweiden ich in wenigen Stunden Nachtschicht schieben musste. Ich schrieb ihr, ob wir das verschieben könnten. In letzter Zeit schlief ich nicht gut. Doch es blieb beim Stummen, ich muss dir was sagen. Sie schrieb es nicht als Kollegin, sondern einer anderen Rolle, die geheim bleiben musste. Sie hat einen Freund. Sich ausgerechnet vor dem Altenheim zu treffen, wäre dumm, teilte ich ihr mit. Dann auf dem Spielplatz in der Nähe. Ich fühlte mich müde, nutzlos. Ich schrieb ihr okay. Sie antwortete nicht. Erneut sah ich das Gesicht. Übertrieben schön. Es konnte nicht echt sein. Vielleicht traf ich mich vorhin nur mit ihr, um ganz sicher zu sein, dass es nicht echt sein konnte. Die Altenpflege ist weder mein Traumjob noch die ewige Verdammnis. Es ist etwas dazwischen, schwer zu fassen. Ein Philosoph würde was von Wittgenstein faseln und sich anschließend genugtuend tief in seinen Sessel zurücklehnen. Ein Priester würde etwas übers Leben und Sterben säuseln, von Gottes Willen und des Teufels Beitrag oder so. Und die Altenpflegefachkraft, mit der ich gerade die Dienstübergabe mache, spricht immer von »ist halt so«. Das ist ihre Philosophie, ihr Glauben. Ist halt so. Dienstübergabe bedeutet, die anwesende Pflegekraft übergibt den Staffelstab im unendlichen Mahlstrom der Pflegeleistungen an die Person der Nachtschicht. Für heute Abend bin ich das, wie zuvor schon so oft. Doch etwas ist an dieser Nacht anders. Das liegt an der Kollegin, die in dieser Woche Urlaub hat und genug Zeit anfraß, um sich Gedanken über ihre Zukunft zu machen. Zukunft mit mir, Zukunft mit ihm, ene mene mo. Sei was mit mir, fragt die Schwester vom Spätdienst. Alle Frauen hier sind Schwestern, ich bin Pfleger. Die Schwestern hier sind eigentlich Pflegerinnen, doch bleibt man der Tradition verpflichtet bei Schwester. Klingt wohl familiär. Und wie ich es bei Familienmitgliedern tun würde, belüge ich die Schwester und behaupte, bei mir sei alles easy. Sie murmelt etwas, tippt in die Tastatur des Computers, dessen ein Auge sie fesselt und brummt dabei happy. Schließlich hat sie jetzt Feierabend. Sie drückt auf Dienstübergabe. Und für die nächsten 8 Stunden steht nun alles auf Nachtdienst. Langsam geht die Sonne etwas unter. Kirschkuchen. Als Kind hatte ich immer Angst vor Nachbarn. Da gab es mal einen Film, darin entpuppte sich die Familie von nebenan als durchgeknallte Psychokiller. Saukomisch, befanden meine Eltern. Ich dagegen hoffte einfach nur, niemals selbst in so eine Situation geraten zu müssen. Als ich begann, mich professionell mit dem Medium Film zu beschäftigen, baute ich meine Forschung in meine Forschungen ein. Ich schrieb Abhandlungen über die Darstellung böser Nachbarn. Filme wie Rosemary's Baby und Arlington Road verstärkten meine Vorurteile den Gestalten aus der Nachbarschaft gegenüber. Bevor die Kellermans einzogen, wohnten unter der Adresse Nummer 6 in der Farpoint Avenue 2 alte Käuzer. Automatisch nahm ich an, sie wären schwul. Man hat mir mal erzählt, in Frisco hätten sie einen Fotoladen besessen. Aber im Nachhinein bin ich mir sicher, es war nur Gerede gewesen. Den einen von beiden sah ich manchmal beim Blumengießen. Der andere blieb für mich eine Silhouette am Fenster. Damit konnte ich leben. Wie erwähnt, meine Kindheitsangst. An sehr viel aus meiner Kindheit kann ich mich nicht mehr erinnern. Es würde nicht mal reichen, um 1-2 Seiten damit zu füllen. Geschweige denn, dass sich jemand die Zeit nehmen würde, bei Geboren bin ich am 9.06.1900 anzufangen und bei Das war mein erster Kuss aufzuhören. Zumindest nehme ich an, dass ich es so schreiben würde. Dass die Kindheit beim Verlassen der Mutterhöhle beginnt, ist logisch, aber das Ende? Keine Ahnung, ob der erste Kuss meiner Kindheitsphase den Todesstoß versetzte. Aber ich weiß noch, wie traurig ich mich danach fühlte. Als ob man mir etwas aufgebürdet hätte, von dem ich damals schon wusste, wie sehr es mich in Schwierigkeiten bringen würde. Dieses Gefühl empfand ich auch bei späteren Küssen, bis Claire, meine Frau, mich quasi von diesem Froschkönig-Komplex heilte, zumindest vorerst. als die beiden Schwulen, oder wie auch immer ich sie eigentlich nennen sollte, vielleicht doch einfach nur Fred und Larry, ihren Auszug verkündeten und ich durch Gartenzaun-Tweets davon erfuhr, bekam ich wieder diese eigenartige Panik vor neuen fremden Nachbarn. Dieses Gefühl der Ungewissheit. Zu dem Zeitpunkt war ich schon allein. Claire hatte mich bereits verlassen. Wahrscheinlich war ich seit 2 oder 3 Tagen Junggeselle, als die neue Nachbarsfamilie ihr Quartier bezog. Ihre Ankunft machte mir bewusst, dass ich unmöglich allein in diesem Haus bleiben konnte, welches seit 4 Jahren als meine Wohnstätte diente. Ehrlich gesagt, brach es mir das Herz zu sehen, wie dieses Bilderbuchpärchen aus ihrem blauen Seat Ibiza ausstieg. Es waren wirklich sympathische Menschen, die sich einen Tag später bei mir vorstellten und mir sogar etwas zu essen mitbrachten. Hierbei handelte es sich wohl um ein paar Muffins. Die Füllung habe ich vergessen. Kirschen vielleicht? An die Zeit damals habe ich sowieso nur zweifelhafte Erinnerungen. Nicht, dass die Fakten dieser Geschichte sich als Lügen herausstellen könnten oder ich wichtige Informationen einfach durcheinandergebracht hätte. Nein, so meine ich es gar nicht. Alles, was damals geschah, ist genau so passiert. Ein paar Sachen habe ich einfach nur anders wahrgenommen. So wie ich in meiner Kindheit begonnen hatte, Angst vor den Nachbarn zu entwickeln, hatte ich zum damaligen Zeitpunkt vergessen, alles so zu sehen, wie es der Großteil der Menschen zu tun gedenkt. Dieser Teil der Menschheit, die in schicken Autos zu Wochenendausflügen aufbrechen. Dieser Teil, der bei dir klingelt und dir Muffins bringt. Zu diesem Teil hatte ich mich noch nie zugehörig gefühlt. Claire schon, doch ich hatte nie den Mut dazu aufbringen können. Ich aß wohl so einen Muffin, als sie sich vorstellten und ich mich das erste Mal über sie wundern musste. Eigentlich lief alles so ab, wie man es aus Filmen kennt. Charmant lächeln erzählt der Mann von seiner Karriere im Büro. Die Frau nickt dazu, sieht umwerfend aus und wirft ein paar Kommentare ein, die nicht wirklich wichtig sind, aber zeigen sollen, wie makellos weiß ihre Zahnreihen sind. Als er aufhört, fängt sie an, kurz über ihr Karriereende als Musikerin zu sprechen, sich an Tokio zu erinnern und eine lustige Anekdote über Sushi zu verraten, die sie sicher schon 100 Mal aufsagen musste. In der ganzen Zeit saß ich nur da, hörte zu und musterte die beiden. Wirklich sympathische Menschen. Aber ein Detail schien nicht zu stimmen. Wo war ihr Kind? Nicht mit einem Wort erwähnten sie es. Ich muss gestehen, damals hatte ich noch gar keine Beweise für ihren Nachwuchs. Wirklich nichts. Ich nahm einfach an, sie hätten Nachwuchs. Warum ich das tat, kann ich nicht mehr sagen. Also wartete ich die ganze Zeit darauf, dass dieses Thema angeschnitten wird. Doch nichts passierte. Wir alle kauten nur auf trockenen Muffins.
Once there was this kid who got into an accident and couldn't come to school. But when he finally came back, his hair had turned from black into bright white. He said that it was from when the cousin smashed his soul. Girl who wouldn't go and change with the girls in the change room. And when they finally made her, they saw birthmarks all over her body. She couldn't quite explain it, they'd always just home right after school. And when they went
and lurched all over the church floor. He couldn't quite explain it, they'd always just gone
waren die Crash-Test-Dummies mit ihrem Titel Hm? Und ich setze das Gespräch mit Ronny Thon nun fort, der vom Literaturwissenschaftler jetzt sich langsam zum Filmexperten entwickeln möchte. Ronny, dein Buch Der Filmkritiker ist ja von vielen, soweit ich das mitgekriegt habe, auch rezensiert worden, weil man sagte, die Art und Weise, wie du da rangegangen bist, ist etwas anderes, etwas Neues. Das haben andere noch nicht gemacht. Der Filmkritiker ist wahrscheinlich jetzt auch so ein bisschen der Ausschlagpunkt gewesen, dass du jetzt in diese Branche nochmal hineinstößt. Wie bist du zu diesem Thema gekommen?
Ja, ich habe mich wirklich schon sehr lange für Filme interessiert und mich auch immer so ein bisschen geguckt, was macht die Filmwissenschaft so. Ich habe das Buch vor meinem Studienbeginn in der Filmwissenschaft geschrieben, hat mich auch so ein bisschen inspiriert, das zu machen. Es ist ja im Buch auch wirklich auch jemand, der Filmwissenschaften studiert hat und der dann auch als Dozent arbeitet, da aber im Bereich der Literaturwissenschaft, weil ich mich dann zu dem Zeitpunkt noch ein bisschen besser damit auskannte. Filme inspirieren mich sehr. Also ich würde fast sagen, dass sie mich mehr inspirieren als die Literatur tatsächlich beim Schreiben. Und das Buch war mir da sehr, sehr wichtig, weil ich schon vor vielen, vielen Jahren, da habe ich noch gearbeitet, mal eine Kurzgeschichte geschrieben habe über einen Filmkritiker, der bei einem Filmfestival als Juror eingeladen ist. Und die Geschichte ging mir irgendwie nicht mehr aus dem Kopf. Das ist so, wie wenn man sich verliebt in jemanden. Irgendwann nach vielen Jahren habe ich mich dann einfach hingesetzt in unsere Stadtbibliothek in Mühlhausen. Das ist in der ehemaligen Kirche drin. Das ist ein richtig schönes Gebäude. Und habe dann einfach eine Woche lang, ich bin natürlich immer mal nach Hause gegangen, habe ich dann eine Woche lang eine Geschichte geschrieben. Und das ist der erste Teil von meinem Episodenroman Der Filmkritiker dann geworden.
Bist du dann, wenn man jetzt über Filme schreibt, auch ständiger Kinogänger?
Ja, auf jeden Fall. Seit ich studiere, darf ich ja sogar in Jena in zwei Kinos umsonst. Das ist auch nicht schlecht. In so kleinen Programmkinos, wo ich besonders gerne auch reingehe. Ich gehe auch gerne mit anderen Personen ins Kino, die auch, wie ich, dann Filme lieben. Und da kann man sich danach auch richtig, richtig gut austauschen. Hatte ich vor kurzem auch. Eine lange Zeit bin ich gar nicht so ins Kino gegangen. Da habe ich eher so Heimkino gemacht, DVDs. Aber in letzter Zeit gehe ich regelmäßig ins Kino.
Das heißt aber nicht, dass du dann hinterher immer sofort einen Zettel hast und eine Filmkritik schreibst.
Eigentlich gar nicht. Also die Figur in meinem Buch, der steigert sich da hier richtig rein. Der bewertet immer alles mit von 5 Daumen hoch und sowas. Mache ich eigentlich gar nicht, weil ich halt auch viele Personen kenne, die dann sagen, ja, den Film liebe ich oder die Serie liebe ich, die ich total schrecklich eigentlich finde. Aber man kann irgendwie alles mögen. Es gibt viele Filme, die fand ich zuerst gar nicht gut und habe mich dann auch so ein bisschen wieder dann in sie dann verlieben können. Obwohl viele eigentlich sagen, dass ich schon dazu neige, Filme zu bewerten, aber ich versuche eigentlich dann relativ neutral zu sein und versuche das dann in irgendwelche Geschichten vielleicht einzubauen.
Wenn Ronny Thon, der Schriftsteller, der Literaturwissenschaftler, der Kunstwissenschaftler, Filmkritiker, irgendwann zu Hause am Tisch sitzt und sagt, jetzt habe ich so viel zusammen, jetzt schreibe ich ein Drehbuch, jetzt drehe ich einen Film. Mit welchem Thema würde er sich beschäftigen?
Das ist eine sehr, sehr gute Frage. Ich würde sehr gerne mein Buch verfilmen irgendwie, muss ich ganz ehrlich sagen. Gerne was Historisches, so ab den 80er Jahren. Gerne auch so ein bisschen deutsch-deutsche Geschichte. Das würde mich sehr interessieren. Und halt auch so Metafiktion, das liebe ich. Wenn es dann halt auch um die Kunst geht, wenn es dann um die Literatur geht oder dann auch direkt selbst um uns Filme machen. Also ein Film über das Filme machen. Wahrscheinlich wäre es sowas, weil ich auch gerade meine zweite Masterarbeit vorbereite und da geht es auch so um den Bereich der Metafiktionalität so ein bisschen.
Also das klingt schon mal spannend. Habt ihr jetzt beim Studium, um das nebenbei mal zu erwähnen, auch Möglichkeiten selber Filme zu drehen? Also jetzt nicht hier mit einem Handy rumlaufen und ein Video machen, sondern richtig so Filme drehen?
Das leider nicht, aber ich hatte das war schon im ersten Semester, hatte ich ein Seminar, wo wir ein Hörspiel machen sollten, beziehungsweise entweder ein Feature oder ein Hörspiel. Das war auch richtig Prüfungsleistung. Da gibt es so Programme, die man sich runterladen kann, kostenlos. Da habe ich ein Hörspiel gemacht, das hat sogar die Note 1 bekommen, das darf ich hoffentlich hier erwähnen. Da schreibe ich auch, wie ich ein Radiohörspiel mache und meine Figur versucht, mich dann umzubringen. Kam relativ gut an. Also mein Dozent hat gesagt, es ist klug und verrückt und damit kann man mich sehr gut, glaube ich, beschreiben.
Das sind also die Visionen für diese Filmseite. Was gibt es denn für Visionen im Bereich der Schriftstellerei noch?
Ja, im Moment arbeite ich an meinem zweiten Romanprojekt. Da kann ich noch nicht so viel verraten. Es hat ein bisschen was mit Geschichte zu tun, auch so deutsch-deutsche Geschichte. Und da bin ich jetzt gerade dabei, das zu Ende zu schreiben und schauen wir mal, was daraus dann wird. Ich bewerbe mich halt immer wieder bei Ausschreibungen, Magazine. Vor kurzem war ich im Magazin Brotlos. Das ist ein neues Magazin in Erfurt. Ein ganz tolles, das machen Studenten von der Uni Erfurt. Und immer wieder schauen Stipendien, da bewerbe ich mich, also Literaturstipendien, da bewerbe ich mich. Sogar Stadtschreiberposten. Ich hoffe einfach, dass es immer mal klappt, dass man mich dann ein bisschen mehr kennt, auch außerhalb von Thüringen. Man träumt natürlich immer davon, dass man mal einen Roman veröffentlicht, den wirklich sehr viele Menschen gelesen haben. Und das habe ich mir auch wirklich vorgenommen. Also ich versuche halt wirklich jeden Tag zu schreiben, entweder dann akademisch oder dann halt literarisch. Wenn ich einen freien Tag habe oder jetzt am Wochenende, vor allem am Samstag, versuche ich halt dann immer in unsere Stadtbibliothek zu gehen, weil es ist wirklich ein ganz schönes Gebäude. Da kann man sich auch nicht so ablenken. Ne? Wenn man sich zu Hause hinsetzt, dann denkt man manchmal, jetzt kann ich vielleicht doch irgendwie Fernsehen schauen oder so, oder heute kommt Olympia oder sowas. In der Bibliothek ist man dann wirklich dort, da ist da nichts anderes und dann habe ich meinen Laptop und dann schreibe ich halt einfach so ein, zwei Stunden. Und dann schreibt man auch wirklich die ganze Zeit. Und meistens bin ich dann erstmal froh, dass ich was geschafft habe am Tag. Und dann ganz viel Inspiration. Ich versuche viel spazieren zu gehen. Ist ja auch gut für die Gesundheit, für den Körper. Ich schaue immer wieder gerne Filme, lese Bücher. Im Moment lese ich was von Kenzaru Viva. Das inspiriert mich auch extrem. Dann kommen auch immer wieder die Ideen und dann schreibt man meistens dann so Nachmittag, Abend, schreibt man nochmal so eine Stunde. Jetzt im Moment muss ich auch eine Hausarbeit schreiben, da wechselt man das, also immer muss man immer wieder so ein bisschen switchen. Am Abend gönne ich mir meistens noch mal einen Film oder eine Serie. Dann fragt man sich schon manchmal, was schreibe ich am nächsten Tag eigentlich dann wieder.
Also ein sehr strukturierter Tages- und Wochenablauf, der ganzen Sache zugrunde liegt. Und natürlich vielleicht für die Hörerinnen und Hörer, diese Kirche in Mühlhausen, die zur Bibliothek. Ich bin zweimal drin gewesen, ich war begeistert, das muss ich ehrlich sagen. Wenn alle Kirchen oder die jetzt rum oder leer stehen, in diesem Sinne verwendet würden, das wäre natürlich eine tolle Sache. Da gibt es wahrscheinlich auch Ecken und Kanten und Grenzen, aber so von der Atmosphäre her allein, glaube ich, dann kann man da gut schreiben drin.
Ist auch fast unser Markenzeichen geworden, weil wir mehrere Kirchen haben, die sozusagen zweckentfremdet jetzt mittlerweile sind. Also in einer Kirche ist ein Theater zum Beispiel drin und in der anderen ist so ein Jugendbereich drin, wo Jugendliche hingehen können und da steht ein Tischkicker drin und was weiß ich nicht, alles eine Kletterwand. Also es ist fast so ein Markenzeichen eigentlich jetzt in Mühlhausen, dass man da auch mal Kirchen trifft, die ein bisschen anders sind im Inneren.
Ronny, vielen Dank, dass du da warst. Ich hoffe, dass du mal wiederkommst, wenn dein Gerne. Studium absolviert ist oder wenn du mal ein Hörspiel übrig hast hier für eine Sendung. Ich wünsche dir ganz viel Erfolg für das Studium. Alles Gute und danke, dass du da warst.
Dankeschön, es hat mir sehr gefallen. Es macht mir wirklich Spaß. Sehr schöne Radiosender.
Das war A bis Z Spezial Literatur. Vorgestellt habe ich heute den Thüringer Schriftsteller Ronny Thon. Von ihm werden wir sicherlich noch mehr hören. Sie können diese Sendung noch einmal oder mehrmals hören, wenn Sie auf der Internetseite von Radio Frei www.radio-frei.de die Programmseite aufrufen und dort am Sendeplatz der A-Z-Sendung auf das Dreieck klicken und dann können Sie diese Sendung 7 Tage lang nachhören. Eine Wiederholung gibt es außerdem am 14. März, am Samstag früh von 9 bis 10 Uhr. Ich danke fürs Einschalten und Zuhören, wünsche Ihnen noch eine schöne Zeit. Tschüss, bis zum nächsten Mal, sagt Richard Schäfer.